Die vielen Paläste Londons, die schönen Parks und die tausend und abertausend Seltsamkeiten dieser kolossalen Stadt sind oft in Reisebüchern erwähnt. Dass ich keinen Versuch machen will, meine Vorgänger in trefflichen Schilderungen zu überbieten. Aus dem Zeigen des Kirchenplunders macht die englische Geistlichkeit ein einträgliches Geschäft. Es ist wirklich komisch, dass man beim Eintritt in eine Kirche 4 Pence bezahlen muss. Indessens Pauls Kathedrale ist es aber so. Als der Franzose Thiers diese Kirche vor kurzem besuchte, um die Marmorstatuen der berühmtesten Krieger Englands zu sehen, da verlangte man ebenfalls die vorgeschriebenen 4 Pfennige. Mit etwas spöttischer Miene soll Thiers dem Dechanten bemerkt haben, dass die Engländer wenig große Männer zu haben schienen, weil man sie noch für Geld besehen lasse. Die Geistlichkeit der Westminster-Abtei fordert 6 Pfennige, wenn man an den Gräbern der Könige seine Andacht verrichten will. Die alte Abtei ist jedenfalls das schönste und merkwürdigste Gebäude, was man in England sehen kann. Von außen hat sie freilich dasselbe plumpe Ansehen, was den meisten englischen Kirchen eigen ist. Schreitet man aber durch die westliche Pforte in das Innere, welche Pracht entfaltet sich da vor den erstaunten Augen. Wie schön werden die Spitzbogen, welche das Hauptschiff von den Seitenschiffen trennen, von den 48 grau-marmornen Säulen getragen. Und wie zauberisch fällt das Licht durch die bemalten Scheiben herab auf die Marmorstatuen der düstern Kapellen, in denen sie alle begraben sind, an die das Volk mit Schrecken, mit Liebe oder Bewunderung zurückdenkt. Berüchtigte Könige, unvergessliche Dichter, geniale Künstler und gewaltige Redner. Alle haben sie hier ihr Plätzchen gefunden und es kostet nur 6 Pfennige, wenn man sich von einem geschwätzigen Kaplan an den einzelnen Gräbern vorüberführen lassen will. 6 Pfennige, wie billig ist das für so viele antiquarische Genüsse. Es war im November, als ich nach meinem ersten Londoner Aufenthalt den Wanderstab wieder erhob, um das Innere des Landes weiterzureisen. Wir fuhren nach der Eisenbahn, ich und mein Mantelsack, in einem Einspänner Nummer 111. Es ging im vollen Galopp. Ich wollte das große Babylon noch einmal besehen und lehnte mich aus dem Wagenfenster. »Wo bist du, London, schöne Stadt von 2 Millionen Einwohnern, wo bist du?« Aber London war total verschwunden. Goldgelber Nebel durchwogte die Gassen und der Kutscher konnte kaum mehr den Weg finden. An der St. Paul's Kirche mussten wir Halt machen. Ich pfiff eine Arie aus dem Freischütz. Der Kutscher stieß sehr englisch-teuflische Flüche aus und unser Ross ließ den Kopf hängen, als ob es über sein Pferdeschicksal nachdächte. Um uns herum entwickelte sich aber bald ein nebelhaft schönes Schauspiel. Nachmittags um 4 Uhr, wo in Deutschland die Kinder aus der Schule kommen, wo die alte Tante ihre 10. Tasse Kaffee trinkt, nachmittags um 4 Uhr ging in London plötzlich die Sonne auf. Der Nebel hatte sich verzogen. Dies kam sehr unerwartet. Man dachte gar nicht mehr daran, dass die gute Frau Sonne heute noch erscheinen würde. Ein Schrei der Verwunderung fuhr daher aus allen Kehlen und erschrocken hob ich mich von meinem Sitz empor, drückte den Wagenschlag hinunter und sah mich nach allen Seiten um. Anfangs bemerkte ich keineswegs den Grund dieses plötzlichen Entzückens. Auf dem Platze vor uns brannten noch 2 große Laternen, 2 trüben Talglichtern ähnlich, und ringsherum lagen die finstern Häuser wie lauter alte Stammgäste, die auf den Schenktischen einschliefen. Die Kuppel der Paulskirche leuchtete dazwischendurch wie die kahle Glatze eines verschollenen Spießbürgers. Da teilten sich aber mit einem Male die Wolkenmassen und hereinschaute mit ihrem Flammenauge die schöne, die ewig schöne Sonne. Wie nach der alten Sage von dem Kuss des jungen Ritters plötzlich die Bewohner des verzauberten Schlosses erwachten, wie die grauen Heldengestalten sich in den Nischen emporhoben, die Streitrosse wieherten, die Vögel sangen und der Koch dem Küchenjungen die seit Jahrhunderten zugedachte Ohrfeige endlich im Erwachen mit aller Vehemenz verabreichte, so traten auch jetzt von dem Kuss der Sonne alle Gestalten der ungeheuren Stadt in reißender Schnelligkeit aus dem Dunkel hervor in ein frisches, fröhliches Leben. Und waren es auch keine geharnischten Helden, welche rasch die Szene belebten, so sah man doch wenigstens ein paar hundert spitznasige Engländer in Frackröcken und Filzhüten mit einem Male über die Gasse springen. Kerzen und Gaslichter erloschen, hier und dort öffneten sich die Fenster, blaue Mädchenaugen blickten in die Straße hinunter, Orgeldreher sangen, Mohrenjungen bettelten und eine zephyrleicht wandelnde Lady stahl aus lauter treuer Schwesternliebe einem dicken Lord den indischen Foulard. Über Altengland war die Sonne aufgegangen. Mein Kutscher ließ sich noch ein Glas Brandy reichen und trank auf die Gesundheit des anbrechenden Tages. Unsere Rosinante hob sich auf die Hinterbeine und fort ging es, fort durch die entnebelte Weltstadt. Nach einer halben Stunde waren wir auf dem Birminghamer Bahnhof, wo ich das Vergnügen hatte, die Lokomotive eben mit einem Gefolge von 16 Wagen abreisen zu sehen. Mein Kutscher tröstete mich mit der Bemerkung, dass ich ihm 2 halbe Kronen für seinen Einspänner schulde und überließ mich dann meinem Kummer. Wehmütig blickte ich ihm nach. Die Nummer seines Wagens schimmerte noch einige Male durch die Dämmerung. Die Zahl 111 nahm sich aus wie die Gesellschaft von 3 Ausrufungszeichen. Mein einziger Trost in jenem schrecklichen Augenblicke war eine alte Dame in grasgrünem Kleide, die mein Schicksal teilte. Sie setzte ihren Nachtsack auf das Steinpflaster, steckte ihre Hände in den Pelzmuff und erklärte mir, dass es heute Abend sehr kalt sei. »Ohne Zweifel«, erwiderte ich ihr, »übrigens nur für den, der keinen Muff hat, wie Sie ihn besitzen.« Oder der kein Mittel gegen die Kälte erfunden hat, wie ich.
»Ein Mittel gegen die Kälte?« fragte die grasgrüne Dame.
»Jawohl, ein Mittel radikal und vollkommen. Sehen Sie, ich bilde mir in diesem Augenblick ein, ich hätte 2000 Stück Pistolen auf der Bank in Wiesbaden verloren und gerate darüber in eine völlige Verzweiflung. Ich denke mir, die Männer mit den langen Stöcken, welche das Geld hin und her schieben, lachten mich höhnisch an. Die übrigen Spieler spöttelten, die Aufwärter grinsten und blass mit fliegenden Haaren verließe ich den Saal. Draußen, denke ich mir, wäre alles heiter, alles froh. Die Vögel zwitscherten in den duftigen Zweigen, die Grillen hüpften im Gras herum, die schönen Menschen spazierten die Lindenallee hinauf, nur ich wäre er schrecklich unglücklich, von der ganzen Welt verlassen und liefe wie von Furien gepeitscht in den Taunus hinein und so weiter. Sehen Sie, verehrte Reisegefährtin, dies alles stelle ich mir so lebhaft vor, dass mein Blut in Wallung gerät, ich zittere vor Wut und Verdruss und trotzdem, dass ich weder Muff, Pelzstiefel noch Bärenfelle habe, gerate ich bei dieser kühlen Novemberluft dennoch in vollkommene Hitze und befinde mich, wie Sie sehen, in einer höchst angenehmen Temperatur.
Die grasgrüne Engländerin beschaute mich mit ein paar Augen, welche grenzenloses Mitleid ausdrückten. Aber kein Wort kam über ihre Lippen. Sie fasste mit der einen Hand ihren Reisesack, mit der anderen den Regenschirm, und fort schwebte die grüne Dame, gleich einem Grashalm, davongetragen vom Nordwind. An der Tür des Bahnhofs stand ein Mann in blauen Kleidern mit einer Nummer am Halse, in weißen, waschledernen Handschuhen, wahrscheinlich ein ehrenwertes Mitglied der Heiligen Scharwache, dessen Bildung bereits so große Fortschritte gemacht hatte, dass er die Vagabunden wenigstens in Handschuhen arretierte. »Das ist ein deutscher Gentleman«, sagte er zu der Dame und zeigte mit seinen unsaubern behandschuhten Fingern nach mir. Dann schüttelten beide mit den Köpfen. Bei einem Teller Schildkrötensuppe wartete ich in dem Stationssaal auf die Abfahrt des nächsten Eisenbahnzuges. Kalt wandelten die Menschen an mir vorüber und fragten nicht nach meinem Schmerz, ich auch nicht nach dem ihrigen. Übrigens wäre es sehr hübsch, wenn man auf den Eisenbahnstationen einen großen Folianten mit weißem Papier aufschlüge. Die Reisenden, welche auf die Abfahrt der Lokomotive warten, hätten dann Gelegenheit, ihre Abschiedsempfindungen in Prosa und Versen niederzuschreiben. Welche Blicke in das menschliche Leben würde ein solcher Foliant eröffnen? Da würde man eine rührende Hymne auf ein Wirtshaus finden, wo man niederträchtig geprellt wurde. Da sähe man einen liebenden Nachruf an ein paar Dutzend unbefriedigte Gläubiger. Ein Dritter würde das schöne Fräulein zu schildern suchen, das gern sich seiner angenommen, als er in London fremd spazieren ging. Und so würde ein jeder etwas zu erzählen haben, was der Welt zu Nutz und Frommen gereichen könnte. Heutzutage ist das Leben auf einer Station gar zu trostlos. Hier bekommt jemand durch die Kälte seiner Umgebung einen Schnupfen. Dort verbrennt sich ein anderer in der Eile des Abschieds an den Fluten einer Teetasse den Mund. Und jauchzt endlich die Lokomotive ihr Abfahrtslied, da wälzt sich die Lawine von Menschen, Koffern, Regenschirmen und Nachtsäcken mit einer solchen Hast in die Wagen, dass ein Goddam und ein Rippenstoß das Einzige ist, was man von seinem geliebten Nebenmenschen genossen hat. Aber die herrlichen Zeiten sind vorüber, wo man noch sein Testament machte, wenn man von Köln nach Frankfurt reiste, wo man unterwegs jeden Kieselstein auf der Landstraße, jedes Kalb auf dem Felde und jeden Hahn auf dem Kirchturm mit Muße betrachten und im Gedächtnis einprägen konnte, wo man nach einer Nacht im schaukelnden Wagen früh morgens am Busen einer goldlockigen Schönen oder auch mit dem Kopf im Schoße einer alten Matrone erwachte, wo die Nachbarn sich nickend mit den Nasen begrüßten und mit den Stirnen aneinanderstoßen, plötzlich mit Schrecken erwachten und die werteste Bekanntschaft schlossen, wo man sich beim Füttern der Pferde eine halbe Ewigkeit zu Schnaps und Wurst setzen konnte, wo der Postillion in das melodische Horn stieß, wenn er an dem Fenster einer Viehmarkt vorüberfuhr, wo man oft so gemütlich im Kot stecken blieb oder nur die Hälse brach, wenn es, wie bei jeder anderen Gelegenheit, im Rate der Unsterblichen beschlossen war. Ich fantasierte noch, da warf man meinen Teller Schildkrötensuppe über den Haufen. »All right«, riefen die Zugführer, und hinter uns lag der Themse fabelhafte Stadt.